Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker.
Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit Henning Schmidtke. Hi.
Wow. Duisburg.
Gefühlt seit 1000 Jahren dabei.
Genau, ich bin Deutschlands erfahrenster Newcomer im Bereich Comedy.
Ja.
Und man kann nachher auch Fotos mit mir machen, die wahrscheinlich dann in 50 Jahren mal sehr viel wert sind. Weil,
ja, bei Ausgrabungen so gefunden werden.
Stars of the Future, ja. Die Reihe, die ja. Bin ich.
Genau. Aber du hältst die Flagge hoch, du bleibst bei der Comedy. Kann man davon leben? Spaß. Nein, aber ist tatsächlich so, du bist sehr, sehr lange schon dabei. Wir haben über Christoph Dürr haben wir uns kennengelernt.
Ist das so? Ja,
stimmt. Der hatte in Köln in irgendeinem, das war ein Zirkus? Irgendwie, glaube ich, Zirkus war
es. Eine Zirkusschule, so, genau. Da ja. Hingen so irgendwelche Kinder unter der Decke und man wusste nicht genau, gehören die da hin oder nicht. Ne? War sehr schön.
Ja.
Ja, ich liebe das. Zirkus ist sowieso, fand ich immer als Kind schon genial. Hab das dann aus dem Auge verloren. Ich habe dann, das war kurz vor der Pandemie, da habe ich mal in einer Zirkusshow selber gespielt, bin da aufgetreten. Soll ich das kurz erzählen? Weil das ist eine tolle Geschichte.
Ich bin ja hier, wenn man ist.
Das war in Düsseldorf. Es war in Düsseldorf in einem Zirkuszelt und der Hintergrund war, das war eine Benefizgala für die Zirkusschule NRW. Kennt ihr die? Es gibt also das Problem bei Zirkuskindern ist ja, wie bei Hannes Wader, heute hier, morgen dort. Ja, das heißt, die können nicht vernünftig in eine Schule gehen. Dann ist immer wieder Neuanfang in der Schule. Dann wirst du 2 Wochen gemobbt und dann ziehst du schon wieder weiter. Fazit war, Abitur selten im Zirkus.
Ja. So.
Und da kam man dann auf die Idee, Mensch, man könnte doch den Kindern einfach mit der Schule hinterherreisen. Und dann hat sich irgendwann diese Zirkusschule NRW gegründet und wird, glaube ich, so ein bisschen von der Kirche noch mitfinanziert, ein bisschen vom Staat.
Ja.
Und die haben wirklich dann so kleine Transporter umgebaut. Da sind dann so Mini-Klassenräume drin, so mit höchstens 3 Tischen und Stühlen für so Kinder. Ein bisschen Bücher und Gedöns. Und dann lernen die da richtig. Und es gibt jetzt schon erste Zirkuskinder mit Abitur. Man glaubt es nicht.
Es ist klasse.
Ja. So. Ja.
Ein Hexenkessel.
Die waren online technisch immer schon ganz weit vorne, weil natürlich das Problem ist, so Kinder von Artisten haben das Problem, dass die Eltern manchmal dann so, ich sag mal so 2 Monate Südamerika machen in irgendeiner Varieté-Show. Und dann gehen die Kinder mit, werden dann aber eben online unterrichtet, während sie da irgendwo in Rio, keine Ahnung, in der Favela
hocken. Wäre nicht gut, wenn man einen Lehrer einstellt, der auch gleichzeitig Jongleur ist, zum Beispiel. Dass er also am direkten Geschehen teilnimmt, aber ist auch Lehrkraft.
Ich glaube, dass sie das auch alles so ein bisschen miteinander kombinieren.
Wenn TKKG Alarm im Zirkus Sarasani, wenn das einer noch kennt, da kam auch ein Lehrer dann und hat die Kinder dann vor Ort dann unterrichtet in dieser Kassette von Stefan Wolf. Kennst du TKKG?
Ja.
Und Timmy der Hund. Ein alter Gag.
Justus Jonas. Ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne?
Ja, also, Tarzan heißt jetzt Tim.
Genau, ne? Aber so weltanschaulich war dieser Herr Wolf ein bisschen schwierig. Ne? Der kam aus derselben Ecke wie ich glaube aus dem Harz. Ich bin ja ursprünglich aus Niedersachsen.
Die Stadt wurde nie genannt, wo alles stattfindet.
Ja, das
oh, das hört sich gut an, wo alles stattfindet. Es wird die Stadt wirklich nie genannt, wo es stattfindet. Du weißt nicht, wo TKKG aufgewachsen ist. Wird in keiner Folge benannt.
Okay.
Gegenfragen? Nee, ist so. Ist alles 3 Fragezeichen hier. Was ist das? Stattgegeben, ja. Einspruch.
Ja. Jute Stadt Plastik, hat man früher gesagt. Oder Hansestadt Hamburg, was auch immer.
Ja. Aber es ist tatsächlich so, wenn man solche Sachen unterstützt, bist du dann auch vor Ort. Ich kann zum Beispiel etwas in Afrika nicht unterstützen, weil ich glaube, ich könnte auch eine Junta unterstützen.
Mhm.
Ja, wenn das Geld an die falsche Stelle. Also habe ich doch lieber vor die Duisburger Tafel zum Beispiel, die wir auch, oder im Meerhoek haben, wo ich auch wohne, wo ich vor Ort sehe, was passiert, wo gehen die Sachen hin.
Mhm.
Ja, hast du das auch, dass du dann vor Ort mal dir anguckst, was passiert mit den Geld, oder was du unterstützt, was passiert vor Ort?
Ich mache das so, es gibt eine Vereinigung, mittlerweile international, Effective Altruism heißen die. Was ist das? Das sind Leute, die sich überlegt haben, ja, mit Geld kannst du viel bewirken, aber es muss natürlich auch optimal umgesetzt werden, ja. Weil sonst ist tatsächlich so, dass bei irgendwelchen Hilfsprojekten auch viel Geld verschleudert wird. Also man meint es gut, aber irgendwie kriegt man es nicht hin und am Ende...
Bei dieser Familie wird es nicht ankommen, ganz einfach.
So, ja, und, ja. Und dann gibt es eben, kann jeder googeln, givewell.org heißt zum Beispiel die Seite, da gibt es so eine Art Hitliste der effektivsten Hilfsorganisationen oder Projekte, ja, wo du sehen kannst, da holst du aus einem Euro sozusagen das Optimum raus.
Ja, es gibt sehr viele, die Atze macht dann auch sehr, sehr stark und so weiter, aber der fährt dann oder fliegt dann dahin und guckt sich vor Ort, ja, an, was er gemacht hat, ob der Brunnen gebaut ist, sag ich mal zum Beispiel.
Genau.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Für mich immer so, wenn ich, habe ich überhaupt die Zeit oder ich hätte Respekt auch davor, in manche Länder zu fliegen. Tatsächlich, ja, weil da sind Tiere, die können mich treten, ich will die nicht. Nicht Löwen, diese kleinen Viecher, wo du in den Schuh gucken musst. Habt ihr, warst du mal in Thailand? Ich, im Leben würde ich da nie, weil es nicht scheiß drauf, wer da was macht. Aber da gibt es Tiere, die können in deinen Schuh reinklettern und die stechen dich und auf Wiedersehen.
Da, deswegen laufen die ja auch alle barfuß.
Richtig.
Haben sie das Problem nicht.
Ist ja viel schneller der Weg. Hast du Phobien?
Hab ich Phobien? Höhe.
Höhe?
Ja, und das ist das Problem, weil ich bin ja allein schon 1,87 groß. Ja. Ich wäre lieber mehr so Hennes Bender-Style, da wäre ich safe. So. Ja. Also, ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl, wenn ich aufrecht gehe.
Ja. Ne, Höhe habe ich zum Glück gar nicht, solange keiner hinter mir steht. Er meint, er müsste lustig sein. Aha. Ne? Und Gerüst.
Gerüst.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat, wie heißt der von Brosis, wie heißt der, hieß die Band Brosis, weiß ich gar nicht, die, der Engländer, der Dschungelcamp gewonnen hat, der läuft ein Hochhaus runter. Der ist in Frankfurt ein Hochhaus runter, der hat die ganze Zeit geheult, der war fertig. Du konntest ihn dann, Ermi, der musste eine Aufgabe machen, höchsten Respekt im tausend Leben nicht. Du wirst am Seil festgehalten und läufst an den Scheiben das Hochhaus runter.
Also hat der so nur alle? Ich nehme immer einen Fahrstuhl, oder wie machst du das?
So ist doch viel einfacher auch. Ne? Aber da, das ist Respekt, da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke auch immer, warum soll ich zum Beispiel, Jackie, Fallschirm gesprungen, ich denke immer, warum soll ich das machen? Da kann doch nur Scheiße passieren. Ne? Hast du das nicht, dieses Was passiert dann, denken aus der Sesamstraße?
Doch, ich habe das immer. Also ich mache eigentlich kaum riskante Sachen.
Ja, weil sie außer, keinen Sinn machen.
Außer zum Beispiel mit dem Taxi durch Duisburg oder so. Das sind so dann Challenges schon von mir.
Ja gut, aber das kenne ich von klein auf.
Oder ich hatte auch mal eine Freundin, also ganz am Anfang meiner Karriere, das war schon, die zu küssen, das wäre heute eine Dschungelprüfung.
Also die, da, wird so, meine, oh. Da wird meine Lippe wieder bluten. Ja. Meint ihr, hört zu heute? Gib die noch?
Alles für einen Gag, ja. Ja. Aber das, du weißt ja, wie das ist, für einen guten Gag verkauft man so einige, einige Omas, wenn man sie noch hat.
Ja, aber im Endeffekt, Hauptsache knallt. Es ist ja wirklich so, weil, der, und da wird er mir recht geben, die Zauberei des Gags, wenn er irgendwie in eine Richtung geht, der nicht in Ordnung ist, ist, diesen Gag jemand anderen in den Mund zu legen, dass der das gesagt hat.
Ganz alter Trick, ja.
Das ist das Schönste von der Welt. Habe ich ja nicht gesagt, er.
Ich hatte, das, mein Problem ist ja, ich weiß, ich sehe so ein bisschen aus wie so der Schwiegersohn der Nation, habe aber einen ganz anderen Humor. Und deswegen ist das immer sehr problematisch. Zum Beispiel, es geht schon mit einem Programmtitel los.
Ja.
Meistens möchte ich da gern vom Leder ziehen, aber dann sagt die Agentur, das ist ein bisschen heftig. Ne? Also ich hatte zum Beispiel vor Jahren, wollte ich halt so über Terrorismus und so ein Programm machen. Und das sollte halt heißen, warum man von Selbstmordattentaten nicht leben kann.
Ja.
So. Untertitel.
Also.
Untertitel war.
Ich will noch kommen.
Und Untertitel war dann noch Tick Tack Tot. Aber.
Ja. Und der hat sich aufgehangen damals.
Und dann hat dann die Agentur gesagt, nee, lass mal. So. Ja. Und das finde ich auch manchmal schade, weißt du?
Ich wollte mein Programm mal nennen, es gibt keinen guten Zeitpunkt für einen Herzinfarkt. Weil Leute umfallen plötzlich und es gibt keinen guten Zeitpunkt dafür.
Stimmt. Also ja, ich habe selten mal so in der Bahn gesessen und dachte so, ach Mensch, jetzt mal so ein Herzinfarkt. Ja,
ja. Ne? Aber dann würde ich mich wieder in eine Ecke drängen, selber, wo ich dann sage, das könnte man so, oder das will ich dann nicht, oder wer weiß. Also versuchst du humoristisch, wie kommen die alle wegen mir. Mhm. Ja, ein kleines Wortspiel, aber immer noch schön.
Ja. Ne? Man muss da sind wir Brüder im Geiste. Also ich bin auch ein großer Fan von dem gehobenen Wortspiel. Ist vielleicht bei mir ein bisschen durchdachter noch, so ein bisschen gezwirbelt.
Ja, dat, so habe ich dich kennengelernt, dass ich manchmal da, ich hatte nicht direkte Fragezeichen über den Kopf, aber habe überlegt, wie nah man das aneinander rein kann. Weil ich zwischen diesem Wortwitz und dem nächsten versuche, etwas flacher zu werden, damit der allgemeine Mensch das auch versteht.
Mhm. Du nimmst sie alle mit.
So, dass du zwischendurch, du sagst so, hör mal, Felicita ist nicht ein behaarter Fernsehaffe. Und dann gehst du runter in zwei Schneemänner. Der eine kannst mir sagen, ich rieche Möhren. Und dann gehst du wieder so in die Richtung. Ja?
Ich mache das genauso. Ich mache teilweise also Sachen, die kaum einer versteht. Ja. Und dann wieder so einen wie Tarzan war viel besser als sein Ruf.
Ja.
So, das nimmst du alle mit. Weißt du, sind hier Trekkies?
Star Trek.
Star Trek Fans.
Es sind alles Warsies.
Okay, dann könnt ja irgendwann mal einer zugucken. Dann, der ist jetzt wirklich nur für die Trekkies. Die anderen werden nur gucken. Ja,
also nur für Kirk.
Ja, ja, die Borg. Kennst du alle.
Mhm. Andy Borg, alter Sänger. Ich kenne tatsächlich nicht, weil ich Star Trek natürlich als Warsi verachte.
Ich verstehe. Ich bin da aber auch überhaupt nicht drin.
Aber ich habe schon mal ein Auto bei Enterprise gemietet. Also ganz weit weg bin ich auch nicht, aber ich wollte mich von Schumacher verheiraten lassen. Jetzt. Also weil sie hat. Ich habe ihren Heiratsantrag gemacht hinter der Bühne in Kleve, ne, und dann sage ich so, willst du mich heiraten? Sie sagt, ich esse gerade Chips. Da hat gesagt, das kriegst du wieder. Und dann habe ich nur gesehen, dass sich eben Sheldon von Luke Skywalker hat ehelichen lassen. Dann habe ich gesagt, und ich hole Schumacher. So, weißt du? Wie kann der denn das hören? Han Solo. Schui, gib mir den Hydroschaumschlüssel. Der muss da vorne liegen. Das hat der übersetzt. Gib mir kein Wörterbuch. Elbisch, gib mit.
Verstehe. Wie haben die das wohl beim Synchro gemacht?
So. Stimmt, ich glaube, brauchst du nicht. Ich glaube, ist jede Sprache.
Ach so, okay.
Ja, stimmt. Ich glaube, Schui war der Einzige, der nie übersetzt wurde. Untertitel bei Schui, wäre auch. Chewbacca. Also, ja, Schwerte, Entschuldigung. Chewbacca ist ein behaartes Tier aus dem Bereich Star Wars, der sich aber mit den Ewoks gut verstanden hat, weil die auch behaart waren. Ich bin totaler Star Wars-Fan. Und dann, was machen die? Den Fehler, wie alles begann. Wenn du jetzt, oder die Ärzte, bringen eine CD raus, die Ärzte früher, war nicht gut. Ärzte, okay, aber das war nicht gut. Einer findet die gut. Aber ich mag jetzt, weißt du, was ist deine Lieblingsband? Echt alle? Ah, ich mag Kelly Family und AC/DC. Was magst du? Welche Musik hörst du, wenn du zu Hause bist?
Das ist jetzt hier ganz blöd. Ich höre im Moment sehr viel Klassik.
Klassik ist gut. Die neunte fängt jeder mit an, aber es gibt auch andere Produkte. Und es gab mal eine Band, die...
Hauptsache, man sagt irgendwas.
Nee, es gab eine italienische Band... Rondo Veneziano, die haben das perfekt gemacht.
Ja.
Ich fand die richtig gut.
Wenn die deutsche Hausfrau mal so ein bisschen Klassik-Rieselung braucht.
Bügeln kann wie kein anderer.
Ja.
Ja. Aber welche Klassik hörst du? Haydn ist langweilig.
Ja, ich höre fast alles. Also wirklich schrägen Kram. Also da müssen wir hier gar nicht drüber reden. Weil
will ich auch gar
das,
nicht.
Das hat Folgen.
Erzähl dann mal welche.
Prokofiev zum Beispiel, ein Russe. Sehr gefährlich, ich weiß, aber ist für mich eine der schönsten Musiken. Ist heftig, muss man sich anstrengen.
Hörst du also auch Jazz?
Ja. Ich höre eigentlich
man
alles.
Man kann kein Jazz hören. Ja, das ist aber die Spritze nicht weit. Wenn ich Jazz höre, kann ich doch die Waffe nachladen. Dann ist ja der Tag vorbei. Ich höre Jazz, weil hier Finnisch ist. Oder Schwedisch oder irgendwo. aber dann mache ich das nicht mehr mit.
Jazz ist auf jeden Fall Jammen auf hohem Niveau.
Aber es gibt auch diesen Horror-Jazz.
Ja, klar. Nein, es gibt in jeder Musikrichtung
dieser,
gibt es
dieser Horror. Dieser I've Got the Blues in Jazz-Form geht. Ja, alles gut. Aber es gibt welche, die haben auch Schweren am Helm. Ne? Die sind immer vor der Schleuse geschwommen oder was?
Ja, definitiv. Ja, ja. Das sind so, ich weiß auch nicht, was das für Menschen sind, weil die wirklich den ganzen Tag nur ihr Instrument sehen.
Ja.
Und,
ja gut, das mache ich auch.
Ne? Aber wenn die dann...
Noch kann ich jetzt sehen. Ich habe dafür gearbeitet. Ich kann doch auf die Füße gucken. Das ist immer so witzig. Ne? Mama, ich blute da unten. Da macht ihr Pflaster auf die Füße. Merkst du was? Ja, merkst du was?
Kann es sein, dass aber heute nicht dein Publikum hier sitzt?
Nö, das ist heute nicht meine Kneipe. War ein langer Tag. Ich habe den Garten heute umgegraben. Also ein Stück, also was fehlte. Also ich habe Kompost da drauf getan.
So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Jetzt noch schnell ein Köpi, entweder zu Hause am Kühlschrank oder wenn ihr in der Kneipe seid, eben mal zapfen lassen, so wie ich das kriege.
Habe ich heute wirklich gemacht. Ich habe eine Tüte mit Dünger, der abgelaufen war, vom Kompo, habe ich da drauf geschüttet. Gucken, was passiert. Habt ihr einen Garten?
Ich habe Land. Viel Land.
Hast du einen Apfelbaum?
Ich habe auch Bäume da drauf, ja. Verschiedenste Tiere. Die haben eigentlich kein Wohnrecht, ja. Aber es ist sehr schwierig, die rauszuklagen.
Bei uns war ein Wolf.
Ein Wolf?
Ja, und das ist nicht gelogen. Jackie, ist das gelogen? Nein, der war bei uns in der Einfahrt. Und wir haben, und ein Nachbar sagt, ja sicher war ein Wolf. Und dann haben wir die Videoaufzeichnung gezeigt und das war ein Wolf. Und der war in Hamminkeln kurzzeitig sichtbar und ist jetzt wieder Richtung Holland abgehauen. Der war bei uns in der Einfahrt. Warum war ein Wolf bei mir? Jetzt du. Ich weiß es nicht, das war ein Wolf.
Das muss irgendwie...
Das ist kein Scherz. Wir können
das Problem ist, die sind hauptsächlich Aasfresser. Deswegen würde ich mal gucken, ob da noch irgendwas in der Garage liegt.
Hab ich mir auch gedacht. Nein, wir hatten da noch was liegen vom Vortag. Wir grillen ja oft.
Tatsächlich, da muss man also, es kommt immer Getier, sobald du irgendwie Essen im Garten rumliegen
lässt.
Also Grillparty
Garage,
immer ja. Gut aufräumen nachher, weil es gibt Vierbeiner, die finden alles, was lecker
Getier
ist.
Getier ist übrigens ein Wort aus Herr der Ringe.
Tatsächlich.
Ja, hat der Kriegen, Schlangenschmalz, weiß nicht wie der heißt, aber der sagt wie wildes Getier. Habe ich mir deswegen gemerkt.
Okay.
Finde ich voll geil.
Ja.
So, pass auf, bei uns wohnen zwei Eichhörnchen. Sie hat Respekt vor mir, ist ein bisschen rötlicher. Er ist ein bisschen bräunlicher, hat keinen Respekt. So, er nimmt mir eine Nuss aus der Hand. Was sagt das aus, über mich aus? Hat das Tier per se eine gute Meinung über mich, weil es sonst scheu ist? Oder will es einfach nur fressen?
Also generell sind die ja sehr scheu, aber ich richtig. Glaube, als sie dich gesehen haben, haben sie gesagt, ach,
komm, bevor der das ist. Also ich liebe das wirklich. Man ist stadtgewöhnt und ich brauchte ein Jahr, weil keine Sirene zu hören war. Es gab keinen Blitz und Donner, und obwohl die Nachbarn waren, die da irgendwie was gesagt haben. Sondern es war ruhig. Ich bin ein Jahr mit der Waffe durch das Haus gelaufen. Es ist kein Schmeißerweg. Ich habe nur gesagt, oh, was ist das für ein Geräusch? Heizung, alles klar, was ist das für ein Geräusch? Die Klappe draußen beim Nachbarn. Du bist bescheuert auf dem Land. Wohnst du auf dem Land?
Ziemlich,
ja. Ja. Aber hast du vorher in der Stadt gewohnt?
Auch.
Also nicht per se?
Ich komme vom Dorf, habe aber in der Stadt gekannt. Gewohnt. Ich habe in Göttingen gewohnt, ich habe in Newcastle upon Tyne gewohnt, in ja. Nordengland, und ich ja. habe in Essen 4 Jahre gewohnt.
Wo willst du die Grenze ziehen?
Das,
Chris Dobie kommt aus Newcastle. Dartspieler.
Oh.
Ja.
Ja, ja, da wird viel getrunken.
Dart, und, kennst du Dart?
Dart kenne ich. Ich schlafe, ich kann da immer gut einschlafen. Mhm. Also das, ich bin aber, ich habe hohen Respekt vor diesen Leuten, die wirklich den ganzen Tag nur so dastehen.
Das ist, ich verstehe nicht. Ja. Ich schaffe nicht.
Ich auch nicht. Nee, ich finde das sensationell. Da ja, sieht man ja. mal, was in Menschen alles drinsteckt, auch wenn die 180 Kilo wiegen.
Ja, ja.
Find ich toll.
Tatsächlich
es
so.
Ist der Sport der Dicke.
Aber die Nachkommen sind alle dünn.
Ach.
Ja, die jetzt neu, ob ein Espinel ist, ein Dobio, und die sind alle dünn. Was machst du beruflich? Bist du gerade auf Tour mit dem Programm, was du eben...
Ich bin mit vielen Programmen auf Tour. Ich fange mal ganz vorne an. Ja. Naja, man muss wissen, also ich bin Kabarettist, Musiker und Autor. Das ist also auch wirklich ein Dreigestirn, das man so sagen kann, weil ich wirklich viel Musik auch mache für Kollegen, für mich selber. Und ich bin Klavierspieler und Komponist und habe auch zum Beispiel für den Kollegen Bender auch mal das ein oder andere... das ein oder andere Söngchen komponiert.
Der SpongeBob der Comedy.
Genau. Und mache das aber auch für andere und habe ist natürlich immer meine eigenen Programme und ich habe gerade ein Buch geschrieben, was ich vielleicht auch kurz mal hier in den Äther halten
kann. Leider gibt nur das.
Und es ist wirklich ein tolles Buch, weil ich...
Wer ist das für Bingo hier?
Kann ich machen, genau. Ja. Das habe ich nämlich geschrieben in der Pandemie, habe ich es fertiggestellt und es war sozusagen da, zur absoluten Unzeit, weil wenn man sich erinnert, so 2020, als das losging, total Horror, Krise, keiner wusste, wie es weitergeht und dann kommt mein Buch raus, was heißt, es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst, 30 Gründe, warum die Welt heute besser ist als früher und das ist total ernst gemeint, es ist jetzt gar kein Quatschbuch, es ist natürlich wahnsinnig lustig geschrieben, denn es ist ja von mir, aber da stehen ganz viele Fakten, Daten und Zahlen drin, die ich wirklich ganz redlich recherchiert habe. Das ist jetzt nicht irgendein Quatsch, den ich mir ausgedacht habe. Ich habe natürlich auch bestimmte Dinge beschrieben, die mir im Alltag aufgefallen sind. Aber besonders die Zahlen haben es mir angetan, weil nur dann siehst du, ob sich wirklich was verbessert hat. Und das hat teilweise mich auch während der Recherche völlig vom Hocker gerissen. Darf ich ein Beispiel nennen? Das ist total unsexy, aber ich finde es einfach genial. Und zwar Suizidrate in Deutschland. Seit den 80er Jahren hat die sich halbiert. So, das genau, ne, das weiß keiner und ich finde es sensationell. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, weil ich eine Frage beantworten wollte, warum? Was war da los? Was ist passiert? Und du kriegst da nicht so eine einfache Antwort. Also klar, ein Freund von mir ist Zyniker, der meinte dann gleich so, ja, das liegt an der Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn. Ja. Ne? Also, das kannst du... Kannst du aber
ist ein Grund.
Von den Zahlen her jetzt nicht, kannst du das nicht wirklich nachweisen. Aber ich finde es eben spannend, wenn man mal guckt, wie sich bestimmte Dinge entwickelt haben über einen längeren Zeitraum. Und dann stellst du fest, dass ganz vieles, was so in den Medien erzählt wird, echt Drama ist, aber mehr nicht. Also in einem Punkt haben wirklich die Verschwörungstheoretiker recht. Die Medien zeigen uns nicht, wie die Welt wirklich ist. Die zeigen uns, was schief läuft. Das klingt jetzt natürlich banal, ja, was sollen sie sonst machen? Da kann ja schlecht sich einer hinstellen, Reporter in Norwegen sagen, hier läuft alles super, ja. Die Leute sind gesund, haben
heute genug Kohle. Heute ist nix.
Genau, ne? Wetter ist prima.
Wetter ist warm, ist schön.
Rente sicher.
Ja. Ja. Und wir können, ne, alles gesund.
Carmen Mioska läuft so, ja. Ne?
Und schalten Sie morgen wieder ein, ist genauso.
Ja. Das, ne, logisch, ist keine Nachricht. Trotzdem, wenn du aber halt den ganzen Tag Nachrichten guckst und so, wenn du jetzt hier, was weiß ich, krieg, ne, da haben die dann eine Fabrik weggebombt, das kommt dann irgendwie im Mittagsmagazin, dann kommt das abends eben in Heute-Nachrichten, dann kommt es nochmal im Heute-Journal und nachts nochmal und ja. Meine Mutter hat alles gesehen und denkt dann, die haben 5 Fabriken weggebombt.
Ja.
Verstehst du? Das, ne? Also da entsteht dann so ein dunkles Wollknäuel in deinem Kopf aus schlechten Emotionen, die aber eigentlich völlig ungerechtfertigt sind.
Ist Internet nicht scheiße?
Nicht nur das Internet. Ich rede ja jetzt
nein, zum Beispiel insgesamt über die Berichterstattung. Früher war so, alles klar, das war so. Ist passiert. Das kann nicht anders sein. Mhm. Konntest du dich mit befassen. Heute viele Blickwinkel. Heute denkst du manchmal so, war das wirklich so? Hinterfragst alles. Plötzlich Sachen Lauterbach. Wir haben viele Maßnahmen ergriffen, die Schwachsinn war. Mhm. Ich sage, ah, wat? So, und Ermann denkt ja, alles klar, du musst dir immer selber dein Know-how holen, aber das sind alles Themen, da kannst du dir selber, weil die alle gar nicht wussten, worum es geht. Selber nicht, die wussten noch nicht, wie man Corona bekämpft. Jetzt ist aber interessant die These, durch Corona können wir besser Krebs besiegen. Mhm.
Genau, ja. Oder
weil plötzlich die Medizin in eine Richtung geht, wo man manche Krebssorten besser bearbeiten kann, vorarbeiten kann, gegenarbeiten kann.
Ja? Genau.
Ja? Das ist, es muss Scheiße passieren, damit Gutes passiert, sag ich mal.
Ja, das klingt jetzt Änderung sehr buddhistisch. Ja
immer, es aber muss immer was passieren, ne, damit was geändert wird. Aber ist tatsächlich so.
Ja, es muss vor allem immer was passieren, damit was passiert. Das ist aber
Formel 1 Autos, sage ich immer. Ja, die sind jetzt, die haben Schutz, die können sich 18 Mal, wie wir früher haben, war vorbei. Heute machen sie alles, damit der Fahrer da drin bleibt. Aber nee, so schnell darf der fahren. Hier wieder geblitzt. Ja? Komm, mach noch einen McDrive dahin, dann ist er ruhiger. Weißt? Ja. Aber guckt ja keiner mehr. Aber ist tatsächlich so. Es muss immer irgendwas passieren. Ich hinterfrage so viele Sachen, dass ich mich selber hinterfrage. Weil man irgendwann mal so leer im Kopf wird mit diesen ganzen Informationen, dass du selber sagst, jetzt sagen sie, fing an, Putin ist krank, hatte einen Schlaganfall oder wer weiß. Dann war der wieder da, scheinbar doch nicht. Oh, jetzt, Militärputsch. Nee, war nur einer, der hat gesagt, scheiße. Du weißt nicht, was stimmt, aber du weißt, es ist ein Pulverfass.
Ja, pass auf, ich merke schon, dein Kopf ist auch so ein bisschen durcheinander gedengelt und ich versuche das mal zu ordnen. Das ist tatsächlich,
ich bin auch länger hier schon.
Das ist, wenn man mal länger sich mit dem Thema beschäftigt, stellt man wirklich fest, man kann einfach mal ausprobieren, man kann wirklich mal ein paar Wochen keine Nachrichten gucken oder Zeitung lesen, man wird deswegen nichts Wesentliches verpassen. So was wirklich wichtig ist, das kriegst du mit.
Ja.
So. Dann wirst du dich aber psychisch viel besser fühlen. Man hat nämlich wirklich, das ist jetzt auch keine Comedy, man hat nämlich festgestellt, wir haben ja sogenannte Stresshormone, ne, Noradrenalin und Adrenalin und so, und die werden ständig ausgeschüttet, wenn wir irgendwie Katastrophenmeldungen hören. So, und das kann man auch messen, man kann deinen akuten Stresslevel messen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, es gab dieses Boston-Marathon-Bombenattentat.
Ja, mit den Nägeln.
Und da hat man in Amerika, da haben Psychologen sich mal Leute angeguckt, also wirklich dann auch die Blutwerte gemessen, die halt wahnsinnig viel Medien darüber konsumiert haben.
Ja.
Und das haben sie dann verglichen mit den Leuten, die live dabei waren. Und der Witz war, die Leute, die nur am Rechner und am Fernseher gesessen haben, die hatten einen höheren akuten Stresslevel als die, die live dabei waren, als es geknallt hat.
Ja.
Und daran kannst du erkennen, es ist wirklich, es ist keine Binsenweisheit, wenn man sagt, Medienkonsum ist auf Dauer nicht wirklich gut für dich.
Ich habe kein Facebook, ich habe kein Instagram. Das machen Menschen für mich, die nur das Positive an mich ranlassen. Mhm. Ich will nicht Karl-Heinz lesen, der sagt, immer dasselbe. Ja, und hinten fickt die Mutter die Bude durch. Ja, sondern ich möchte mich öffnen, Kritik stelle ich mich, aber nicht den Pannemann, der da sagt so, ist der fit. Mhm. Ne? Ja, ist so. Also lasse ich das weg, ich gucke es nicht. Ich gucke aber auch kein normales Fernsehen mehr. Ich gucke keine Tagesschau oder irgendwie sowas. Was ich gucke, wo sie auch krank langsam durch wird, Dokumentation. Ich will wissen, warum etwas entsteht.
Genau. Das ist sehr gut. Und jetzt kommt aber mein Kritikpunkt auch an den Medien generell. Wenn du mal guckst, einfach mach einen Fernseher an oder geh in eine Mediathek. Meistens werden Probleme beschrieben. Die Lösung von Problemen nicht.
Ja.
Das heißt, wir sind da total negativ orientiert. Und das hast jetzt Beispiel auch mit der Geschichte, was ich gerade sagte, Suizidrate. Ich habe endlos lange gegoogelt, um die Antwort zu finden, warum das so gut sich entwickelt hat. Und das ist symptomatisch für heute. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, Katastrophe, du hast tausende Experten, die beim Heute-Journal Schlange stehen, damit sie sagen können, warum das so ist, warum das passiert ist, das können die mal ganz genau sagen. Wenn aber was aber so
du
wahnsinnig...
Aber du dass du sagst, Dummschwätzer.
Nee, ich denke einfach nur...
Einer was labert, er sagt, sie sehen das auch so. Und in dem Moment beeinflusst er ja die ganze Bevölkerung schon. Das kennen sie doch auch. Ja, einfach nur dieser Satz, das kennen sie ja auch. Und in dem Moment kennen sie es. Ja, und davon blockiere ich mich völlig, weil ich möchte diese Sache für mich selber aufnehmen. Aber wenn, und da komme ich zu Boston, wenn ich nicht vor Ort bin, kann ich nicht sagen, wie es war. Wenn ich nicht das so miterlebt habe, wenn ich nur die Bilder sehe, kann ich nicht sagen, wie es war. Ich kann den Sturm auf Kapitol nicht sagen, ob der Trump wirklich die Leute so unter Kontrolle oder ob die nicht einfach das genutzt haben, wie sie das haben wollten. Kann ich nicht sagen. Ich mag den Trump nicht, ja, er hat einen scheiß Haarschnitt, alles klar. Das ist die einfache Denkweise. Aber die Leute, die vor Ort randaliert haben oder diese Sache gemacht, dass Leute sterben, die einen aus Angst, die andere aus Hass oder irgendwie so weit, aber ich war nicht vor Ort. Ich kann es nicht beweisen oder ich kann es nicht sagen. Ich kann eine These aufstellen.
Weißt du, was Stevie Wonder im letzten Wahlkampf gesagt hat?
Er sieht nichts.
Stevie Wonder hat gesagt, voting for Donald Trump is like asking me to drive.
Ja, und ich glaube, das wäre sicherer.
Genau.
Ja. Nein, aber
ich verstehe, was du sagen willst. Ja. Also was ich in dem Buch vor allem gemacht habe, ist einfach mal über längere Zeiträume gucken, wie sich so irgendwas entwickelt hat. Und so, es gibt ein paar Sachen, da war ich immer schon ein bisschen so Spezialist drin, zum Beispiel auch Kriminalität, Jugendgewalt, weil ich, bevor ich Künstler wurde, sieht man mir nicht an, aber ich habe mit schweren Jungs gearbeitet. Also in einer Erwachsenenbildung. Ja, die Jungs aus der JVA, die hatten vormittags Freigang, die kamen auch zu uns.
Ja.
Das waren aber nur die, die halt genug Punkte gesammelt hatten. Das waren also die sag mal, die Netten. So, also du konntest nicht einfach so zur Schule gehen, sondern, nee, die waren schon schlimm. Aber die hatten sich halt gut verhalten und hatten dadurch ein gewisses Punktekonto, das ihnen ermöglichte, dann eben vormittags rauszukommen.
Ja.
Und die waren dann aber eben, dieses Privileg haben sie niemals aufs Spiel gesetzt. Also die waren eigentlich immer safe, da musste man sich keine Gedanken machen.
Ja.
Und wir hatten halt alles zusammen, auch sagen wir mal, wir hatten die Kids, die zwar, sag ich mal, jetzt nicht mehr zur Schule gehen mussten, weil nach 10 Jahren in Deutschland musst du ja nicht mehr. Wo aber der Jugendrichter gesagt hat, zwei Möglichkeiten, entweder Knast oder du machst jetzt noch deinen Hauptschulabschluss.
Ja, ja.
So, mit denen habe ich zu tun gehabt, war natürlich auch teilweise ganz normale, irgendwelche so Kiffer, Skater, die nichts auf der Reihe gekriegt haben, aber so das Gros war natürlich schon mit dem Gesetz auch in Konflikt gekommen.
Ja.
Und das ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her und deswegen hatte ich immer auch so ein Auge auf die Zahlen. So. Und da war ich total perplex, als ich dann vor 5 Jahren dann einfach mal gucken wollte, was ist denn hier so los, zum Beispiel in NRW, und dann sehe ich Jugendkriminalität und Gewalt irgendwie um locker 20 bis 25% gesunken, in der Zeit, wo ich nicht mehr dabei war. Ich weiß nicht, ob das an mir lag. Und
gefühlt wäre das, wir würden jetzt sagen, das ist gestiegen. Gefühlt
genau.
Würde ich sagen, ist gestiegen.
Genau, genau das ist das Problem. Und da musst du ja noch dazu sagen, bei immer fortwährender Zuwanderung.
Ja.
Also wenn ich jetzt populistisch sein wollte, könnte ich sagen, so Zuwanderung ist gut, da wird unsere Gesellschaft friedlicher, weißt du?
Ja.
Aber in den Medien wird das überhaupt nicht dargestellt. Ich war mal, ich habe mal mein Soloprogramm gespielt in Rheinland-Pfalz in so einem Jugendkulturzentrum, die halt dann auch so Kabarett-Comedy machten. Und der hat mir erzählt, da hat man das Fernsehen angerufen und gesagt, hier, wir wollen mal über eure Einrichtung, weil ihr so mit jugendlichen Jungs und Mädels arbeitet, die so ein bisschen schwierig sind, machen wir mal einen schönen Film. Sagt er, ja, können wir machen und so. Und dann haben sie ein bisschen am Telefon so alles Mögliche bequatscht. Und dann sagte dann dieser Fernsehproduzent, ja, was ist denn so eine möglichst krasse Geschichte, so wo es richtig abgegangen ist so in den letzten Monaten. Und da hat er gesagt, bei uns in der Einrichtung, die Jungs, die sind eigentlich, haben sich ganz gut entwickelt, im Moment ist da eigentlich alles prima. Und dann hat der Typ gesagt so, warum sagen sie das nicht gleich, da können wir ja gar keinen Film machen. Und dann hat er aufgelegt.
Ja.
Und das ist typisch Medien, weißt du, die wollen halt irgendwas Krasses erzählen, ansonsten ist das kein Film, keine Schlagzeile oder irgendwas wert.
Aber du hast ja die Möglichkeit, das in dein Programm einfließen zu lassen, wenn ich von vornherein sage, keine Politik, keine Religion, nur Kneipe.
Ja.
Aber du behandelst das direkt und du willst das auch. Dann auch ein bisschen konfrontieren, du willst mit den Leuten dann darüber auch ein bisschen Meinungsaustausch führen.
Nee, ich sag, was Taco ist. Die Leute müssen zuhören, dafür bezahlen sie. Nee, klar, natürlich haben wir nachher dann immer nur Diskussionen, aber viele sagen dann zu mir, Mensch, das habe ich schon immer gedacht, ne? Aber es hat irgendwie keiner irgendwie mal zum Ausdruck gebracht auf der Bühne oder im Fernsehen oder so. Und deswegen ist das Buch auch total gut gelaufen.
Ja.
Also der Verlag hat das einfach nur so rausgehauen und hat gesagt, ne, so. Die haben null Werbung gemacht, 0, nichts. Also, und dann ist das aber schon nach ein paar Monaten in die zweite Auflage gegangen.
Ja.
Weil offensichtlich viele in der Bevölkerung irgendwann so gedacht haben wie ich, sag mal, das kann doch nicht alles so schlecht sein. Und interessant ist ja auch, dass wir das andersrum wahrnehmen, wie es ist. Ich fange nochmal von vorne an, wie wir selber uns fühlen und wie wir meinen, dass es insgesamt läuft. Also, wenn du jetzt Leute fragst, wie ist es denn bei Ihnen so, fühlen Sie sich sicher mit dem Arbeitsplatz und haben Sie genug zum Leben und so. Und da ist die Mehrheit der Deutschen, große Mehrheit, 60-70%, sind völlig zufrieden.
Ja.
Wenn die Leute dann aber dieselben Leute fragst, was glauben sie denn sowieso der allgemeine Trend ist, dann sagen die alle, oh, ganz schlimm, wird alles immer schlimmer.
Ja.
Was ja gar nicht sein kann, weil ja über die Hälfte super zufrieden sind.
Kommt auch, glaube ich, auf den Zeitpunkt an, wenn man was fragt.
Das auch, natürlich. Ja, aber die machen das ja, also es gibt ja Soziologen, die machen das regelmäßig immer wieder. So. Und dadurch hast du natürlich ein total verqueres Bild. Wir sind sozusagen wahnsinnig zufriedene Menschen, die aber durch Medien und was weiß ich und durch falsche Gespräche immer das Gefühl haben, alles wird scheiße. Ich habe mal gesagt irgendwie, wir hören immer nur Adele und die traurigen Songs von der, aber eigentlich ist unser Leben mehr so Roberto Blanco, weißt du?
Ein bisschen Spaß muss auch mal sein.
Genau.
Ne? Das, für mich ist immer das Schöne, wir machen beide, sag ich mal, auf der Bühne Humor, auf unterschiedliche Art und Weise, aber man merkt, dass man sich ja mit irgendwas befasst.
Immer.
Selbst in dem, sag ich mal, flachen Humor, das ist ja irgendwo entstanden. diesen Menschen gab es ja, ja, der das so macht. Oder gibt immer jemand, der so einen daneben hat, den du eigentlich bemitleidest. Ja? Mhm. Aber, Dankeschön, aber du willst ihn gar nicht, deswegen nennst du seinen Namen auch nicht wirklich im Programm. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich nenne die immer anders. Ja, also nicht immer anders, das ist der Bruder von Thomas. Aber nein, aber ich versuche, das von denen wegzuhalten, obwohl sie wissen, dass sie gemeint sind. Mhm. Ja, und gibt nur ganz wenige, die sagen, der meint mich.
Also bist du ein richtiger Teddybär, du willst es allen recht machen?
Nein, die Leute haben kein Recht, über mich zu sprechen. Also habe ich kein Recht, über die zu sprechen.
Ja.
Ganz einfach. Wenn man mich irgendwo hinstellt und sagt, wenn ich habe schon gesagt, Wikipedia-Eintrag, wenn ich die Wiki jemals sehe, kriege ich eingeklagt, glaub mir das. Wikipedia steht immer, es stand mal drin, als Hooligan unangenehm aufgefallen, habe ich dann gedacht, wie kann man denn als Hooligan angenehm auffallen? So, aber ist schon fast 30 Jahre her. Und wenn eine oder einer das Interview mit mir so anfängt, höre ich auf. Wirklich der einzige Moment, wo ich aufstehe und sage, auf Wiedersehen, das war's. Ja, du redest hier über Ersten Weltkrieg. Was willst du von mir? Ja, die Leute, es gibt Menschen, die sind geläutert, Leute. Nein, aber die wissen ganz genau, das war's nicht. Ich will heute mit meinen Leuten friedlich ins Stadion gehen. Ich will das Spiel sehen. Ja, und die sehen immer noch so, ja, aber wie war denn? Da habe ich keinen Bock drauf. Ja,
du ziehst die Leute gerade runter.
Für dich zum Beispiel sagst, nein, ist mir scheißegal. Nein, es ist ja die deswegen ist so ein Podcast auch manchmal wichtig, dass man mal eine andere Seite auch zeigt. Dass man auch sagt, alles klar, da ist nicht nur der Klassenclown. Ja, der hat auch mal nachgedacht. Ja, so.
Wann?
Es gab Zeiten, wo ich halt nicht nachgedacht habe, aber schmiert mir heute nicht aufs Brot. Ja, ne? Das ist, wenn du sagst, du hast mit irgendwelchen Jungs dann gearbeitet, die Scheiße gebaut haben, ist das bei dir immer noch drin, egal wie lange es her ist. Aber du redest darüber und sagst, alles klar, ich kenne die andere Seite der Medaille. Ja. Das meine ich damit.
Genau.
Ja, du musst beide Seiten gesehen haben, sonst kannst du es nicht ausleben.
Nee. Ja? Comedy ist ja eh. Du kannst auch nicht
richtig darüber reden. Ja? Und wenn ich die Kneipe nehme als Grund, weil ich in der Kneipe groß geworden bin und hier die Leute sind, die einen am Helm haben, die eben mal einen Spruch sagen, den du aufschreibst, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Ja, das merke ich mir doch. Ja, oder hier ein Handtuch habe ich hier gekauft, wasch halt erstmal auf links. Ja.
Gibt es neulich ja. Hat wirklich auch in der Kneipe mal so ein Typ zu mir gesagt, man muss Menschen auch behandeln wie Menschen und nicht umgekehrt.
Ja. So, das ist ein T-Shirt. Und das versuche ich den Leuten schön arm zu machen. Aber der Gedanke dahinter ist ja immer schon so, dass ich irgendwas nutze, was ich erlebt habe.
Ja.
Ja, wenn du jetzt politisch da in diese Ecke gehst,
finde
ich den Weg schwieriger.
Ja, aber ich bin jetzt nicht so angetreten als politischer Kabarettist. Ich habe am Anfang nur Quatsch gemacht. So. Und das kam einfach nur, dass ich dachte, so, das beschäftigt mich, dann muss ich das halt auf der Bühne erzählen, weil sonst drehen die Leute in meinem Bekanntenkreis irgendwann durch, weil ich die immer zuschwalle. Deswegen bin ich halt auch auf
der Bühne. Du lässt bei deinem Bekanntenkreis alles raus, was du auf der Bühne nicht machst, ist mir aufgefallen. Ist wirklich so. Nein, dass man plötzlich Diskussionen oder Backstage und man ist... Boah, gerade 2,5 Stunden auf der Bühne, dann gehst du runter und sagst so, boah, hast du das heute gehört, die Scheiße? Und plötzlich bist du in einer ganz anderen Ecke. Du bist gedanklich nicht mehr auf der Bühne, sondern plötzlich kommen da irgendwelche und sagen, boah, war geil, und so, hast du abgenommen? Und dann, ja, ist richtig, ich hab Stress. Weißt du? Und dann redest du kurzzeitig darüber und dann musst du jemand haben, der dir in die Fresse schlägt und sagt, erzähl ich schon Blödsinn, alles klar, dann bin ich wieder da. Mhm. Ja? Dauert 5 Minuten.
Aber wie du. Jetzt wollen wir mal ehrlich sein, wir können eigentlich die flachsten Witze erzählen. Am Ende sagt das immer auch was über uns oder sogar, wenn man mal ganz großspurig sagen will, über unsere Gesellschaft. Ich habe das nämlich gemerkt, ich habe auch mein ernstestes Thema in dem Buch ist über Witze, weil Witze haben sich auch entwickelt. Und ich würde auch sagen, wie wir heute Witze machen, ist besser als noch vor 40 Jahren.
Aber wir dürfen mehr, auf jeden Fall.
Wir schränken uns aber auch ein. Wir sind empathischer geworden.
Auf jeden Fall, ja.
So. Nee, aber ich will eigentlich was ganz anderes sagen. Also die Witze sind auch immer ein Spiegel der Gesellschaft, so wie da auch Werbespots. Und du guckst alte Werbespots, wo dann so die Hausfrau irgendwie versucht, klarzukommen, ihren Mann glücklich zu machen, wo du heute denkst, so Alter, was war denn da los? Ja. Und dann denke ich so, ja, so war meine Mutter auch drauf. So. Ja. Und da gibt es zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel groß geworden mit Fips Asmussen. So. Ja. Dann hatte ich eine Kassette nach der anderen, ich konnte das auswendig. Und dann habe ich die irgendwann mal nach 20, 30 Jahren habe ich die wieder rausgekramt, habe mir das angehört und gedacht, Alter, was für eine fremde, seltsame Welt. Weil nämlich die ganzen, ich sag mal, die Hälfte von Fips Asmussen-Witze geht um die Ehe. Und offensichtlich, also als Kind habe ich, glaube ich, gedacht, irgendwann so bloß nicht verheiraten, weil das gibt nur Scheiß-Stimmung. Ja. Weil heute hörst du diese Witze teilweise mehr noch so mit einem folkloristischen Interesse, aber eigentlich sind die nicht mehr wahr. Aber früher waren die halt wahr. So wenn, typischer Fips Asmussen-Witz irgendwie, Mann geht zur Polizei, sagt, Herr Kommissar, ich möchte meine Frau als vermisst melden. Ne? Ja, wann haben Sie gemerkt, dass sie weg ist? Ja, heute Morgen, als sie das letzte frische Hemd aus dem Schrank nahm.
Ja.
Haben Sie auch ein Foto von ihr? Ja, habe ich, Herr Kommissar. Der guckt sich das an und sagt, wollen wir die wirklich noch suchen?
Ja, ja.
So, da ist hier kaum Reaktion. Nein. Und auf der Kassette gehen die Leute
der macht
steil.
Kneipe,
aber warum?
Um S, Irren ist menschlich, die Abkürzung Ehe.
Aber warum? Warum wohl? Ja, weil damals, du konntest dich nicht einfach so scheiden lassen. Für die Frau war es sowieso so gut wie unmöglich, Anfang der 70er.
Ja.
Und aber auch insgesamt war das natürlich, ich sag mal, gesellschaftlich warst du schon, standest du ziemlich scheiße da, wenn du dich hast scheiden lassen. Da war schon so ein Bruch in deiner Karriere oder in deiner Geschichte. Und das war im Grunde genommen so das Ehegefängnis.
Habe ich gesagt, dass ich dich heirate?
Der Witz ist wie so ein Druckablasser.
Ich weiß nicht, ob da mein Zwischenton drin war, weil ich dieses Jahr heirate. Ich überlege aber gerade. Nein, aber hast du vollkommen recht.
Ne? Heute machen wir uns auch noch darüber lustig. Ja, der alte Spruch, so Komiker geht ins Publikum, sagt, hier seid ihr verheiratet. Ja, wie lange? 13 Jahre. Dann fragt der Komiker, wie lange müsst ihr noch?
Ja.
So.
Oder wo sind eure Partner?
Und da schwingt ja dieses... Und das schwingt ja dieses mit, ne? Das ist ja eigentlich. Ich zitiere das ja nur. Mir sind solche Witze nicht eingefallen, weil ich insgesamt immer ganz zufrieden war mit meinem jeweiligen Beziehungsstatus. Und ich glaube, dass daran kannst du zum Beispiel auch sehen, dass sich das verbessert hat in unserer Gesellschaft. Also dass heute
du dein bist Beziehungsstatus
frei
durch unsere Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Kann man auch sagen.
Aber du wohnst ja im Comedy-Haushalt, sag ich mal.
Genau, ja.
Ich bin, und dann ist es natürlich, ist es manchmal nicht zu viel, dass man auf alles irgendwie, den nehme ich.
Das ist ein Problem. Aber das ist ja ein rein juristisches Problem. Da muss man halt vor Gericht ziehen und sich darüber streiten und so. Aber ich finde es spannend. Also ich finde es einfach spannend, dass Witze an sich wahnsinnig viel erzählen. Die sind nicht frei von gesellschaftlichen Einflüssen. Im Gegenteil. Im Grunde genommen sind, was ich gerade sagte, so ist das Druckventil für irgendwelche Zwänge, die du hast. Zum Beispiel in USA hast du heute immer noch wahnsinnig viele Stand-Up-Comedians, die unglaublich viel versaute Sexwitze machen.
Ja.
Nicht, weil die so befreit sind, sondern gerade, weil es eben nicht befreit ist. Denn ich war zweimal in den USA, das ist alles noch sehr prüde. Also,
und schon eine Anzeige
und dann kriegen, ist wenn man so, den Oberkörper. Dann ist die Comedy-Bühne eben genau der Ort, wo die dann einfach mal allen Druck ablassen.
Ja.
Für uns ist das dann als Mitteleuropäer, wo du irgendwie dir aussuchen kannst, was du morgen als Geschlecht eintragen lässt, ist das natürlich schon ein bisschen putzig. Ich weiß nicht, ob man wählen kann, aber man kann zumindest zum Amt gehen und jetzt so einen ganzen Katalog da aufschlagen und sagen, das.
Ja.
Ich weiß es nicht. Weißt du, ich habe
heute tatsächlich mit meinem Fahrer gesprochen, ob vielleicht Olivia Jones aus Transsilvanien kommt.
Okay. Das ist. Aber hier, pass auf, es gibt interessanterweise, Fips Asmussen ist ja absolut auch outdated, wie man auf Englisch sagt.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja. Fips Asmussen hat ja auch sehr viele peinliche Witze gemacht. Interessanterweise, als ich da mal so ganz kritisch drauf geguckt habe, du kannst ihn aber jetzt nicht sozusagen festnageln, er war Rassist oder er war, weiß ich nicht, homophob oder so. Er hat viele schwulen Witze gemacht. Aber einige von denen, die waren sogar richtig gut. Ich gebe mal ein Beispiel, das könntest du heute noch bringen. Der alte Witz, Ozeandampfer sinkt, der Kapitän sagt, alle mal hören, Kinder und Frauen rechts raus, Männer links. Bleibt einer in der Mitte stehen, sagt, ich soll wohl sterben, Herr Kapitän. Ja. Das würde heute noch wunderbar funktionieren, weil es stellt ja niemanden bloß, sondern es stellt ein Problem dar. Es stellt das Problem dar, ich habe hier keinen Fluchtweg, weil ich nicht dazugehöre. Ich bin eine eigene Kategorie, ist doch super.
Der Typ mit der Tasse immer in der Badewanne geht in die Küche, kommt wieder zurück, wieder eine Tasse in der Badewanne und der andere ist ja, unsere Küche brennt. Das ist ein Film, ja, und der macht den mit eine halbe Stunde, aber geil. Ja,
ja.
ja, Ja. Er ist leider verstorben, aber Rainer war auch ein bisschen zynisch, muss man auch ganz ehrlich sagen, sein richtiger Name Rainer. Aber ist tatsächlich so, dass er das ausgelebt hat. Er hat in der Kneipe dann erzählt, er war nicht in der Halle, er hat in der Kneipe seine Kassetten aufgenommen, weil da sein Publikum war. Und war immer derselbe Lacher, wie bei Schrecklich nette Familie. Da ist immer ein Lacher, aber den gab es wirklich.
Ja.
Und er hat dann gut rübergebracht. Ich hatte auch die ganzen Kassetten und muss auch für mich manchmal sagen, den hätte ich anders, heutzutage, den hätte ich anders erzählt oder den würde ich jetzt nicht mehr erzählen.
Ganz genau. Ne?
Ja, und Kohl und Strauß sind halt verstorben, muss man sagen.
Ja.
Ja. Man steckt nicht drin. So, es war hier 2,5 Stunden nur Unterhaltung zwischen Henning und mir. Nein, man muss auch mal die Seite von der anderen Seite sehen, aber jetzt saßen sie so. Das ist ja schön. Wir, das ist unser Recht, dass wir alles so hinlegen können, wie wir wollen. Das ist unser Recht. Wir können alles in einen Witz umwandeln. Jede Bemerkung hat er ja nicht ernst gemeint. Nur wir. Also jetzt nicht nur wir, sondern Comedians. Wir können über jeden irgendwie was sagen. Ja, ja, Spaß. Nutzt man nicht immer, aber ab jetzt. Das war Henning Schmidtke. Hat mir total viel Spaß gemacht, obwohl ich heute den Garten umgegraben habe. Und ich bin froh, wenn es morgen regnet, damit der Dünger in den Boden geht. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen können. Ciao.